Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Bevor es mit unserer aktuellen Folge losgeht, hier ein wichtiger Hinweis für dich. Am 10. April startet unser Kompaktkurs Equine Insight wieder. Die drei Termine, 10., 17., 24. April, du kannst dich anmelden auf unserer Website www.kompetenzzirkelpferd.com/equine-insight. Heute sprechen wir über einen möglichen Infarkt im Pferdekörper. Nicht der Herzinfarkt, sondern der Infarkt im Huf, Rehe. Viele Besitzer beschäftigen sich erst dann mit der komplizierten Symptomatik, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, heißt, das Pferd erkrankt ist. Wir wollen heute viel früher bei diesem wichtigen Thema ansetzen und dabei helfen, dass dein Pferd nicht zu den Betroffenen zählen muss. Diese Folge wird helfen, Leben zu retten. Ich freue mich besonders, wieder Christina und Barbara von Team Huf begrüßen zu können. Wenn ihr sie noch nicht kennt, hört euch unbedingt unsere Folge 83 an. Da sprechen wir über das Thema, kann ich Hufe selber bearbeiten? Und da haben Christina und Barbara schon wirklich super gute Tipps und Anleitungen gegeben. Also hört euch die an. Und deswegen fangen wir direkt heute mit unserem Thema an, nämlich Hufrehe. Und ihr seid da wirklich ausgewiesene Expertin. Bitte erklärt doch einmal ganz kurz, was ist Hufrehe genau? Ist es jetzt eine Krankheit oder nicht? Und wie erkennt man sie bei Pferden?
Da ist man schon an dem ersten Punkt quasi, wo es zu Missverständnissen kommen kann. Also ganz grundsätzlich ist die Definition ja, dass es sich um einen entzündlichen Prozess im Huf handelt, bei dem eben die Verbindung von den inneren und zu den äußeren Strukturen gestört wird. Das ist auch so als Definition, würden wir auch da mitgehen, sagen, okay, das ist auf jeden Fall eine Störung in der Lederhaut, in der Verbindung zur Hufwand, also zu den Wandlamellen. Und das ist, wir nennen das halt die Hufbein-Wand-Verbindung. Viele kennen das als Hufbeinträger. Das ist aber auch wieder so ein bisschen missverständlich, dieses Wort. Deshalb nennen wir es eben Hufbein-Wand-Verbindung. Da ist auf jeden Fall der Ort des Geschehens, wo man dann wirklich von einer Hufrehe spricht. Da verändern sich eben Zellen und Strukturen. Aber es ist tatsächlich gar nicht immer so, dass es sich um einen entzündlichen Prozess handelt, oder zumindest auch initial, zumindest nicht. Deshalb sind wir ein bisschen weg von dieser ganz generellen Definition, weil dann eben viel zu spät meistens eine Hufrehe erst als eine Hufrehe erkannt wird, sondern man kann eben schon deutlich früher schon Dinge am Pferd erkennen, denn aus unserer Sicht ist die Hufrehe eben, und das zeigen auch die wissenschaftlichen Studien, keine eigenständige Krankheit, sondern eben ein Symptom, was unterschiedliche Ursachen haben kann, also unterschiedliche Erkrankungen als Ursache. Und ganz, ganz wichtig ist dabei, dass man deshalb eben auch nicht nur die Hufe bei einer Hufrehe behandelt, sondern wirklich immer die Ursache angeht. Deshalb ganz klar, es ist keine eigenständige Krankheit, sondern nur ein Punkt bei verschiedenen Krankheiten, der eben auftreten kann.
Mhm. Könnt ihr mal kurz skizzieren, welche Prozesse dann passieren, wenn sich diese Verbindung im schlimmsten Falle löst, aber anfängt, gestört zu werden?
Da muss man im Prinzip schon als erstes die Ursachen unterscheiden, denn das gibt unterschiedliche Prozesse, die dann da in Gang getreten werden sozusagen. Und es gibt drei Ursachen, die da mittlerweile in der Wissenschaft unterschieden werden. Also es gibt zum einen die sepsisbedingte Hufrehe. Das kennen wir noch von Vergiftungen, auch das, was in den Studien zu Fructan gemacht wurde, und das waren alles septische Hufrehen. Die haben wir tatsächlich in der Praxis weniger. Dann gibt es die Belastungsrehe, also wenn wirklich zum Beispiel ein Pferd verletzungsbedingt einen Fuß nicht mehr entlasten kann, oder es gibt da auch relativ neue Studien zu, wenn Pferde wirklich stillgestellt werden, also eingeschränkt werden in der Bewegung, also wenn wirklich dieser Wechsel von Druck und Entlastung nicht mehr stattfinden kann, dann kommt es zu einer Belastungsrehe. Das wird häufig zwar als Ursache genannt, wenn man jetzt mit Pferdebesitzern spricht, da ist aber dann auch meistens trotzdem noch eine andere Ursache, und das ist eben die, die am häufigsten wirklich vorkommt, sowohl laut der Studien als auch bei uns in der Praxis, würde ich fast sagen, also zu 97% haben wir Pferde mit einer hormonellen Hufrehe, also einer endokrinen Hufrehe. Und entsprechend, wie gesagt, je nach Ursache sind auch die Pathologien, die dann in den Hufen eben zu finden sind, unterschiedlich. Da es bei den allermeisten Fällen wirklich um die endokrine Hufrehe geht, ist das ja auch das, wo wir, glaube ich, am meisten hingucken sollten und auch die Pferde, wo wir hören, es ist eine Belastungsrehe, es ist doch meistens auch eine endokrine Hufrehe. Und man muss es eben auch nochmal zu einer Lederhautreizung zum Beispiel oder davon separat sehen. Das ist nochmal was anderes quasi. Genau, aber grundsätzlich ist es so, dass es bei einer septischen Rehe kommt es eben zum Beispiel ja, zu Entzündungsprozessen eben. Da hat man Thromben, die die Gefäße verstopfen, wo dann eben die Schäden im Huf auftreten. Bei der Belastungsrehe ist es eher eine verminderte Blutversorgung, weil einfach Gefäße abgeklemmt werden, weil eben dieser Wechsel von Druck und Entlastung eben nicht stattfinden kann. Und bei der endokrinen Hufrehe weiß man mittlerweile, dass es eben vorwiegend das Problem ist, dass die Gefäße sich zusammenziehen, also dass da ganz starke Gefäßkonstriktoren quasi ausgeschüttet werden und dass darüber eben die Problematik aufkommt. Und am Ende ist es so, dass es bei allen Pferden so ist, dass die Füße wehtun und eben auch nur die Verbindung von innen zu Außenleben eben gestört ist. Aber trotzdem hat man eben laut aktuellem Wissensstand, auch das ändert sich natürlich immer mal wieder, eben unterschiedliche Pathologien und muss dann entsprechend auch unterschiedlich behandeln, beziehungsweise ja sowieso nicht nur die Hufe, sondern vor allem eben auch die Ursache wirklich, um diese Pathologien in den Griff zu bekommen, wenn man es denn frühzeitig erkennt.
Wenn man sich jetzt Röntgenbilder anguckt und überhaupt die Anatomie des Pferdes, ist es ja schon ein Wunder, dass dieses große Gewicht, also gehen wir mal von einem Warmblut aus, 600 Kilo auf vier Hufen verteilt, macht so 150 Kilo auf jedem Huf, was diese Strukturen da an Gewicht aushalten müssen. Und man kann sich vorstellen, wenn da eine Störung ist, wie unangenehm oder auch schmerzhaft das für das Pferd ist. Könnt ihr mal beschreiben, wie schmerzhaft das für das Pferd ist, wenn eine Hufrehe beginnt oder quasi ob schon im fortgeschrittenen Stadium da ist. Weil viele unterschätzen das ja, weil das Pferd A keine Schmerzlaute gibt und B, der Huf, also das, was da passiert, ist ja einfach nicht sichtbar für uns, ne? Anders wie eine offene Wunde oder was, eine Schwellung von einer zerstörten Sehne oder so, aber im Huf sehen wir das nicht. Und trotzdem ist es so schlimm für die Pferde. Könnt ihr da mal was zu sagen.
Es wird ja sehr oft der Vergleich gebracht, also wie ist es anatomisch bei uns, ne? Weil wenn man sagen möchte, was für Schmerzen fühlt dieses Pferd, fällt es mir leichter, wenn ich das am eigenen Körper nachvollziehen könnte. Und wenn wir jetzt sagen, halt die Pferde oder vergleichbar mit den Knochen im Huf, das sind halt bei uns hier das Endglied vom Finger, aber wir laufen ja nicht da drauf. Ne? Das ist schon mal etwas, wenn man sich mit dem Hammer auf den Finger haut oder den Nagel einreißt, abreißt, was weiß ich, also irgendwie was große Schmerzen in dem Bereich macht. Und dann können wir die Finger hochhalten. Ne? Für die Pferde ist es so, dass es eben genau der Huf, auf dem sie laufen, wo das ganze Gewicht, in dem Beispiel jetzt die 600 Kilo dann drauf laufen. Das zum einen. Und es ist ja auch bekannt, dass Pferde eher keine Schmerzlaute von sich geben. Ne? Und Pferde, die einen akuten Reheschub haben, die dann wirklich auch stöhnen vor Schmerzen. Also es muss nicht sein, aber kann sein. Und die sich halt wirklich hinlegen und nicht mehr laufen. Ich glaube, da kann man selber immer nur sich vorstellen, was das für Schmerzen sind. Aber wir können das selber gar nicht wirklich, ja, nachfühlen. Vor allem, weil es ja auch als Fluchttier nochmal was ganz anderes ist, wenn man wirklich nicht laufen kann. Und das Verrückte ist halt, dass das, was wirklich auch so als Hufrehe dann erkannt wird, also wo man sagt, okay, die Pferde, die wollen halt wirklich von sich aus nicht mehr laufen oder können die Füße nicht mehr hochgeben oder legen sich hin, dass das ja wirklich quasi schon gerade jetzt bei der endokrinen Hufrehe wirklich das Ende sozusagen der Fahnenstange ist. Also das vorher kriegen wir ganz viele Sachen noch gar nicht mit, weil sie eben Fluchttiere sind und das auch nicht so zeigen. Aber da gibt es ja auch mittlerweile einige ja, tolle Studien zu frühen Schmerz- und Stressanzeichen. Also wenn man das Ethogramm von der Sue Dyson sich mal anguckt, bin ich mir sehr sicher, dass man deutlich früher erkennen würde, dass da ein Problem ist. Oder auch den Horse Grimace Scale, dass man das ein bisschen lernt einzuschätzen. Also Pferde sind natürlich auch sehr unterschiedlich, wie viel sie da zeigen, aber die frühen Schäden, also bei der endokrinen Hufrehe, passieren diese Schäden deutlich früher, bevor wir erkennen, dass die Pferde schlecht laufen oder eben auch wirklich lahm sind. Also das ist auch was, was man eben bedenken muss. dass es nicht nur darum geht, erst das dann zu erkennen, wenn die Pferde schon wirklich so akut sind, dass ja quasi jeder aus dem Lehrbuch die Sägeburgartige Stellung sieht, sondern es geht halt viel, viel, viel früher los.
Ja, und dafür ist es wichtig, dass man das auf dem Schirm hat, ne? Also, ich habe jetzt in meinem Leben schon zwei Pferde gehabt. Also, einer lebt davon, leider nicht mehr, aber der hatte keine Hufrehe. Und mein Pferd, was inzwischen fast 10 ist, hatte in seinen letzten 7 Jahren, wo er bei mir ist, auch keine Hufrehe. Also, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm. Jetzt ein bisschen, weil ein Pferd in unserer Gruppe ein Rehepferd ist und habe mich deswegen natürlich auch beschäftigt. Aber wir wollen ja heute sagen, auch wenn du nicht betroffen bist, beschäftige dich damit, damit du diese kleinen Anzeichen vielleicht besser einordnen kannst und überhaupt auf die Idee kommst, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Und wir haben schon über die Ursachen für die Hufrehe gesprochen und ihr seid ja Team Huf, also Haltung, Untergrund, Fütterung. Und ihr werdet ja auch nicht müde zu betonen, wie wichtig dieser Gesamtzusammenhang ist. Sagt uns doch bitte nochmal, inwiefern Haltung, Bewegung, Ernährung und Fütterungspraktiken eine Rolle bei der Entstehung von Hufrehe spielen. Weil da können wir ja viel früher ansetzen, bevor es dann losgeht.
Genau. Also bei der, ich gehe jetzt einfach mal nur auf die endokrinen Hufrehe ein, weil das, wie gesagt, schon ein großer Teil ist der Pferde, die an Hufrehe leiden und wir da eben super viel über die Bewegung, über die Fütterung, über die Haltung auch erreichen können oder auch präventiv eben schon handeln können. Und da ist es eben so, man muss verstehen, was ist denn quasi der Hintergrund oder wie erkenne ich eben frühe Anzeichen, ob mein Pferd vielleicht überhaupt ein Risikokandidat ist oder nicht. Denn es ist nicht grundsätzlich so, dass jedes Pferd diese Hufrehe bekommt, sondern es muss schon eine genetische Prädisposition da sein. Und dann geht es wirklich darum, eben die Haltung so zu optimieren, dass die Pferde möglichst viel in Bewegung sind. Die Fütterung so zu optimieren, dass sie Zucker und Stärke reduziert ist. Und da geht man so ganz grob von den 10% Zucker plus Stärke auch im Heu zum Beispiel aus oder auch in sämtlichen anderen Futtermitteln. Also da kann man auf jeden Fall drauf achten. Also Heuanalyse macht total Sinn. Also macht aus unserer Sicht immer Sinn. Also auch beim gesunden Pferd schon, weil man viel besser die Fütterung optimieren kann. Aber gerade da, und das haben wir vor allem auch im letzten Jahr gesehen, sind halt so große Schwankungen im Heu. Also wir haben wirklich ja zum Teil irgendwie 15, 20% Zucker im Heu gehabt. Also wir glücklicherweise nicht. Man kann da auch so ein paar Dinge beachten, um möglichst zuckerarmes Heu eben zu ernten. Aber so richtig, ja, alles beeinflussen kann man eben auch nicht. Aber das ist natürlich was, wo auch das Heu eben schon ein großer Faktor sein kann, warum diese Pferde entgleisen, weil die dann eben einfach, also sie reagieren einfach anders auf eine Stärke- und Zuckerzufuhr sozusagen. Die schütten mehr Insulin aus und dieses Insulin ist eben ja, nachgewiesenermaßen der Faktor, warum dann die Schäden in den Hufen passieren. Viele denken ja immer, na, das liegt nur an der Weide. Also ich muss mit der Weide aufpassen. Das stimmt natürlich auch. Es gibt Pferde, die vertragen diese halt auch wirklich gar nicht. Es kommt darauf an, wie empfindlich die sind, wie lange diese Problematik schon vorliegt. Aber eben auch allein schon vom Heu kann ein Pferd eine Rehe bekommen, wenn das eben zu zuckerreich ist. Zusätzlich kann ich natürlich bewegen, also auch Training, spazieren gehen, Wanderritte, dass sie möglichst immer einfach in einem guten Zustand sind vom Körpergewicht, von der Muskulatur. Dann habe ich natürlich ja, bessere Chancen, dass es da gar nicht zu einer Problematik kommt. Aber es ist auch nicht so, dass es immer nur die dicken Pferde sind, die da betroffen sind, sondern ein Pferd mit einer Insulinresistenz kann auch schlank sein oder es kann vielleicht nur gewisse Fettdepots haben. Also da muss man eben auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht denkt, okay, jedes dicke Pferd ist gefährdet, aber es ist auch nicht so, dass dünne Pferde nicht gefährdet sind, sondern es kommt halt wirklich darauf an, was da im Körper passiert. Und dafür gibt es eben ganz viele Anzeichen, die man schon früher erkennen kann. um dann eben auch sein Management entsprechend anzupassen. Also grundsätzlich denke ich mal, das, was einem Rehpferd gut tut, würde jedem anderen Pferd auch gut tun. Dass man einfach darauf achtet, dass sie schlank sind, dass sie fit sind, dass die Hufe gesund sind, dass sie eine tolle Haltung haben. Aber beim Reh oder bei einem Risikokandidaten ist es natürlich noch mal wichtiger, dass man da eben darauf achtet.
Jetzt geben sich ja ganz viele Menschen schon Mühe, da möglichst artgerecht oder pferdegerecht ihre Pferde zu halten. Und die Offenstallhaltung wird immer populärer. Das ist auch gut, dass die Pferde rauskommen, hat aber auch seine Schattenseiten. Wird auch sehr offen inzwischen diskutiert, dass im Offenstall oft Pferde zusammenkommen, die andere Fütterungsanforderungen haben. Und die Fütterungsgabe von Heu ad libitum ist auch nicht für jedes Pferd geeignet. Das hast du ja gerade schon ausgeführt, dass selbst Heu auch schon zu dieser Symptomatik führen kann. Könnt ihr nochmal sagen, also du hast jetzt gesagt, nicht jedes dicke Pferd muss betroffen sein, aber gibt es Rassen und Pferdetypen, die überproportional betroffen sind?
Ja, also gibt es auf jeden Fall. Es ist aber tatsächlich auch mittlerweile so, dass wahrscheinlich auch wieder durch Zucht, was wir da alles so manipulieren, wissen wir ja immer gar nicht, dass das eben auch Rassen mittlerweile betrifft, wo man es vielleicht eher nicht denkt. Aber natürlich hat man schon, also gerade Welschponys, das sind so welche, wo wir fast gar keins kennen, quasi was wirklich gesund ist. Die haben da, das sind auch welche, wo Studien gemacht wurden, wo man eben ganz, ganz hohe, eine ganz hohe Möglichkeit hat, dass es vererbt wird, eben diese Insulinproblematik. Aber auch ja, die ganzen Ponyrassen natürlich. Also es wurde auch bei diesen Studien eben gezeigt, dass zum Beispiel je kürzer die Beine im Vergleich zur Gesamthöhe sind, dass das Risiko eben auch steigt. Hat man ja auch eben bei den kleinen Ponys oder bei den Welschponys eben, ne, oder dass sie auch so einen kleinen Kopf haben im Vergleich zum Körper. Dann Haflinger und so, also alle leichtfutterigen Rassen quasi, die so als leichtfutterig genannt werden. Man hat da natürlich immer auch Pferde, die da kein Risiko haben. Also es ist jetzt nicht generell, dass die ganze Rasse betroffen ist, aber da sieht man eben schon viele. Aber wir haben auch viele Isländer in der Beratung. Halt, ja, okay, Ponys hatte ich schon gesagt, ne? Also Shetties und Exmoor-Ponys, die haben wir ja selber halt bei uns. Also diese ganzen ursprünglichen Rassen, sage ich mal, da sieht man halt ganz, ganz viele, die da auch betroffen sind. Wir haben aber auch super viele, ne, auch Spanier oder auch Warmblüter, Kaltblüter. Also im Prinzip hat man quer durch die Bank das Problem, dass immer mehr Pferde eben da diese Problematik mitbringen und man das im Prinzip auch über die Zucht gar nicht mehr rausbekommen kann, weil es einfach schon zu weit verbreitet ist. Trotzdem sollte man natürlich darauf achten, dass man eben mit solchen Pferden nicht züchtet. Das war ja auch mal eine Zeit lang ein Tipp, dass man quasi ein Pferd mit einem Pferd züchtet, wenn es denn eine Hufrehe hat, damit das eben keine Hufrehe mehr bekommt. Also das führt natürlich dazu, ja, das ist zum einen, dass eben natürlich auch Giftstoffe abgegeben werden, wenn man das so sieht, und natürlich einfach viel mehr Verbrauch ist, also sie verbrauchen viel mehr Energie, wenn die tragend sind, und es kann auch dann eben der Stute in dem Moment erstmal helfen, dass sie vielleicht akut keine Rehe bekommt, aber führt natürlich dazu, dass man sehr, sehr viel Nachkommen hat, die da eben ja auch die gleiche Problematik zeigen. Und deshalb ist es immer wichtig, nicht nur zu sagen, ich habe vielleicht die und die Rasse und deshalb ist es gefährdet, sondern wirklich sich sein Pferd sehr gut anzugucken und am besten auch zu dokumentieren, also Fotos machen, Videos machen, dass man sieht, okay, was oder wie verändert sich denn mein Pferd? Weil es ist ja bei den meisten so, wenn die jung sind und noch wachsen, hat man noch ziemlich wenig Probleme. Ne? Die verbrauchen auch da einfach noch mehr Energie. Das heißt, da kommt es meistens noch nicht zu einer Problematik. Aber wenn die dann eben ausgewachsen sind, dann merkt man eben so langsam, dass irgendwelche Symptome auftreten, oder schon mal so Warnsignale quasi, die dann eben sich summieren. Und dann irgendwann kommt es manchmal nach Monaten, manchmal nach Jahren dann zum akuten Schub, wo es dann eben erst ernst genommen wird, ne? Deshalb immer wichtig, da vorher schon sein eigenes Pferd eben gut anzugucken.
Okay, jetzt haben wir schon über vorbeugende Maßnahmen gesprochen, also Fütterung analysieren, Bewegung anpassen, möglichst nicht unterschiedliche Futterbedarfspferde zusammenstellen. Heu ad libitum ist nicht immer eine gute Wahl. Haltung so optimieren, dass die Pferde tatsächlich in der Zeit, wo der Mensch nicht da ist, sich bewegen können. Wie sieht es mit der Hufpflege aus? Kann ich über Hufpflege das begünstigen oder eventuell sogar verhindern? Die korrekte Hufpflegebearbeitung.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu den anderen Punkten. Auch eine Futterreduktion heißt nicht, dass ich damit eine Hufpflege verhindern kann. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Denn wenn ich ein zuckerreiches Futter habe und davon weniger Fütter, heißt es trotzdem nicht, dass ich deshalb, dass die Pferde deshalb den Insulinspiegel da unter Kontrolle haben. Und auch eine starke Futterreduktion führt auch zu mehr Stress, die dann die Insulinresistenz wieder verstärkt. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig auch. Trotzdem, genau, 24 Stunden vertragen sie meistens auch nicht.
Ja,
Und
lass
die
uns das gerne an der Stelle nochmal ausführen. Also die Pferde auf Diät zu setzen, ne? Was passiert da im Körper mit den frei werdenden Fettsäuren, die das dann wiederum begünstigen?
Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt so die einen oder häufig wird eben auch im akuten Schub dann wirklich eine Radikaldiät empfohlen. Das ist natürlich nicht so sinnvoll. Also ein Pferd braucht dringend ausreichend Raufutter und ausreichend Energie, ausreichend Nährstoffe. Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die Angst haben, Futter zu reduzieren, weil sie schon mal gehört haben, wenn die Pferde zu schnell abnehmen, das kommt, führt zu Problemen. Tatsächlich ist das aus unserer Erfahrung seltener der Fall. Oder die Pferde also nehmen wirklich also in so minimalen Nuancen ab, dass man gar nichts sieht. Also die dürfen schon auch deutlich abnehmen. Man darf das auch sehen, aber natürlich sollte das nicht durch eine Radikaldiät entstehen oder erreicht werden, sondern wirklich über eine durchdachte Fütterung, also dass ich gucke, was ist denn in meinem Heu? Passt das überhaupt für mein Pferd oder eben nicht? Und wie kann ich das optimal ergänzen? Hat mein Pferd eben ausreichend Mineralstoffe, Spurenelemente, Proteine und so weiter und so fort, dass es auch wirklich, dass die Körperfunktionen normal funktionieren können, weil auch diese dicken Pferde haben meistens sehr, sehr viele Mängel. Und wenn ich jetzt einfach nur darüber gehe, sage ich, gebe dem jetzt halt einfach viel weniger, dann ist das natürlich was, was es auf jeden Fall nicht besser macht. Also auch Pferde mit einer Reheproblematik oder einem Risiko oder auch in einer akuten Rehe brauchen ganz dringend alle Nährstoffe in einer guten Qualität, damit sie überhaupt sich wieder rehabilitieren können.
Genau, und dann wollten wir jetzt zur Hufbearbeitung und Hufpflege kommen. Wie schaut es da aus? Also ihr seid ein Freund davon, dass die Pferde größtenteils das selber machen. Das ist ja für viele nicht möglich, weil die Haltung wiederum nicht so optimal ist. Deswegen brauchen wir die Bearbeiter, und dann haben die Pferde vielleicht auch noch Eisen. Was kann man da falsch machen?
Also die Hufbearbeitung ist auf jeden Fall ein Faktor, aber eben nur ein, aus unserer Sicht nur ein sehr kleiner Faktor, denn das Problem ist eben nicht der Huf an sich, sondern wirklich eben das, was im Körper passiert. Also das ist immer nochmal ganz wichtig, dass man sagt, ich kann nicht mit einer Hufbearbeitung eine Rehe wegbekommen. Also das ist immer ganz wichtig, dass einem das bewusst ist. Das haben wir ja auch mit unseren wilden Ponys quasi nochmal erlebt sozusagen, die waren ja eben oder hatten ja alle Hufrehe in dem Naturschutzgebiet, in dem sie wohnten. Und dann wurde eben angeordnet, dass die jetzt regelmäßig die Hufe gemacht bekommen, um das in den Griff zu kriegen. Aber das ist halt einfach nicht der Weg, wie es funktioniert. Und die Hufbearbeitung ist da begleitend, und im besten Fall stört sie den Heilungsprozess nicht. Das ist immer das Wichtigste, denn wenn wir die inneren Faktoren abstellen, also wenn wir die Ursache wirklich beseitigen, dann sieht man an den Hufen sehr schnell, dass sie wieder versuchen, sich zu reparieren. Das heißt, man sieht zum Beispiel, dass die Wand von oben steiler einwächst. Dann sieht es aber auch ein bisschen optisch nicht so schön aus, weil man dann eben den Knick sieht, also wo vorher eben der alte, der kaputte Huf ist und wo eben dann das neue Wachstum runterkommt. Und ich muss als Hufbearbeiter eigentlich nur dafür sorgen, dass der Huf es schafft, dass durchwachsen zu lassen und ihn dabei eben nicht stören. Das ist so das Wichtigste eigentlich bei der Hufbearbeitung, dass wenn ich weiß, okay, die Hufbein-Wand-Verbindung ist nicht so gut, dann brauche ich unten drunter eben viel Schutz, dass die Sohle dick ist, dass der Strahl dick ist, dass sie Eckstreben mittragen dürfen. Im besten Fall, dass Weichteilgewebe gut entwickelt ist und auch wenn man keine optimale Haltung hat. Wir haben ja auch unseren Reha-Bereich, wo wir Hufrehe-Pferde in der Reha haben, der ist auch relativ klein, aber da sind eben schlaue Böden. Wir verteilen das Futter, sobald sie eben laufen können, dass sie sich bewegen können. Und darüber tut sich schon unheimlich viel an den Hufen. Aber eben vor allem, weil wir die innere Ursache angehen. Und auch bei den wilden Ponys, die wirklich, also sehr, sehr, sehr pathologische Füße hatten. Die waren bei uns auch nicht von Anfang an auf dem großen Trail, weil wir das nicht einschätzen konnten, ob die mit Zaun und so umgehen können, was sie sehr, sehr gut machen. Aber damals wussten wir es halt nicht so. Und dann hatten wir sie erst auf einem kleinen Teil des Paddocks. Und allein durch die Optimierung von der Fütterung, also sie standen ja dann nicht mehr auf Gras, sie haben analysiertes zuckerarmes Heu bekommen, sie haben das Mineralfutter passend dazu bekommen, sind eben die Füße schon so viel besser geworden, also auch ohne Hufbearbeitung und auch ohne großen Trail, einfach nur darüber, dass man eben die Ursache angegangen ist. Und ja, wir hatten einen kleinen Teil des Paddocks nur. Also es ist nochmal für alle die Hoffnung, man muss das nicht alles perfekt haben, und es kann trotzdem schon wirklich viel, viel besser werden. Aber eben nicht darüber, dass ich einen Huf in eine gesunde Form bearbeite, sondern ich muss eben gucken, dass er von innen gesund wird, und dann bekommt er auch wieder eine gesunde Form. Also Form follows Function, kennt man ja auch aus dem Trainingsbereich. Und das ist eben besonders wichtig dabei, dass man keine Strukturen schwächt, die eben schützen können und kompensieren für die, die eben kaputt sind.
Das heißt, jetzt als Hufbearbeiter werde ich jetzt auch nicht versuchen, den Huf möglichst in eine optisch gute Form zu bringen und das, was da vorne rausgeschnabelt ist, erstmal wegzumachen, damit es wieder hübsch aussieht, sondern mit dem Grundverständnis zu erkennen, welche Strukturen der Huf braucht, damit er gestützt wird. Aber wir wollen ja heute den Leuten auch sagen, wie sie erste Anzeichen erkennen. Erkenne ich beim Huf auch erste Anzeichen, also ohne dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dass da eine Rehe beginnt, oder sagt mir der Huf von außen da gar nichts?
Also man kann auch am Huf natürlich Symptome erkennen, aber die sind schon nicht die ganz, ganz frühen Symptome. Also da erkennt man schon wirklich andere Sachen, bevor Spuren am Huf sichtbar werden, ne? Deswegen ist es auch so, wenn wir als Hufbearbeiter an den Hufen Anzeichen für eine Stoffwechselentgleisung oder für also dieses Thema Hufrehe entdecken, dann müssen wir die Leute auch wirklich schon mal wachrütteln, ne? Und sie müssen das dann auch direkt sehr ernst nehmen. Da ist es ja halt wichtig, dass sie eben die früheren Anzeichen auch schon erkennen. Ne? Und das können Sachen sein wie tränende Augen, vielleicht diese ganz definierten Fettdepots. Es kann manchmal auch nur ein bisschen eine Wesensveränderung sein, ne? Dass die Pferde vielleicht nicht wie gewohnt im Trab zum Besitzer kommen oder dass sie einfach ein bisschen matt wirken. Das kann eine Veränderung am Fell sein. Und damit meine ich jetzt auch nicht ganz auffällige Sachen wie dieses lange, lockige Fell, was bei der PPID auffällig ist, sondern vielleicht, dass sie ein bisschen schwächer sind im Fellwechsel, dass sie vielleicht eine leichte Immunschwächen anzeigen. Und wir haben da auch so eine kleine Karte, auf der wir diese Sa Warnsignale mal eingezeichnet haben, um einfach die Pferdebesitzer oder deren Auge zu schulen, dass sie wirklich diese frühen Anzeichen schon erkennen können.
Die ist super, die habe ich auch. Verlinken wir, dass die Leute sich das runterladen können und diese Karte im Stall am Spind hängen sollte, weil da kann man immer mal wieder drauf gucken. Es geht ja sicherlich hier vielen so, dass man, wenn man sein eigenes Pferd jeden Tag vor Augen hat, dass man viele Veränderungen gar nicht so mitkriegt, wenn die so schleichend passieren, ne? Das ist ja leider, unser Auge ist da nicht so gut.
Genau, aber also wir können ja nach, also in den Hufen, wie gesagt, sieht man das auch, aber halt erst dann etwas später sozusagen. Und es ist dann auch nicht die breite, weiße, gezerrte, eingeblutete Linie, also weiß, eingeblutete weiße Linie so rum. Weil das ist auch, also schon so spät, das ist jetzt auch kein frühes Anzeichen, was ja häufig dann auch erst erkannt wird, sondern es geht wirklich darum, wenn die Pferde fühliger sind, ne? Also wenn man merkt, die laufen über einen schottrigen Boden schon was schlechter, das ist ein frühes Anzeichen. Oder wenn zum Beispiel, wenn man einfach Ringe an den Hufen erkennt, und das müssen auch keine fetten Einschnürungen sein, sondern wirklich, man sieht, das sind immer wieder regelmäßig Ringe in den Hufen, oder auch die Wände verbiegen, also die Hufbein-Wandverbindung zeigt ja dann schon, dass sie nicht stabil ist. Dann hat man eben keinen geraden Wandverlauf. Ganz viele Pferde, gerade auch mit der PPID, haben zum Beispiel auch Probleme mit schlechten Strählen. Die schaffen es einfach nicht, dass die Strähle richtig gut werden, oder Pferde haben auch mit dünnen Sohlen Probleme. Das sind also alle Anzeichen, ne? Auch was die Barbara eben sagte, kann natürlich immer auch einzeln für irgendwas anderes ein Symptom sein. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wenn dein Pferd jetzt irgendwie das Zeichen zeigt, dann hat es auf jeden Fall ein Hufreherisiko. Aber wenn man eben viele dieser Anzeichen an seinem Pferd entdeckt, dann sollte man da definitiv mal ja, in die Diagnostik gehen oder im besten Fall das Management direkt anpassen.
Ja, wie ist eure Erfahrung? Sind Hufschmiede und Hufpfleger, Hufbearbeiter ausreichend ausgebildet, was das betrifft? Also auch in der Früherkennung oder in der darauf folgenden richtigen Bearbeitung? Also wir wollen jetzt keinen schlecht machen, aber oft ist es so, dass Besitzer sich auch nicht trauen, wenn sie selber was festgestellt haben, den Bearbeiter darauf hinzuweisen, weil der dann zickig wird. Und so tut, als wüsste er das besser. Und die merken aber, mit meinem Pferd stimmt was nicht. Dies Fühlige wird auch schon mal interpretiert wie, oh, Prinzessin auf der Erbse, mag jetzt hier nicht den Weg gehen, ne, wo bei mir dann alle Alarmglocken schon losgehen. Aber es wird dann so abgetan, weil vielleicht jemand, der sich im Zweifel gut auskennt, sagt, ach, das ist nicht so schlimm, das kann schon mal sein.
Als Hufbearbeiter, würden wir sagen, sollte man sich auf jeden Fall damit auskennen und das auch ansprechen. Und auch das Feedback vom Pferdehalter ist aber auch sehr wichtig, wie du gerade sagst, ne? Du kennst dein Pferd und dir fallen vielleicht ganz feine kleine Anzeichen auf. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn man dann einen Ansprechpartner hat, der das vielleicht noch ein bisschen spezieller erkennen kann oder weiß, was dahinter stecken könnte. Und wir sind natürlich große Fans davon, dass die Pferdehalter diese Verantwortung selber übernehmen, weil sie eben dieses Feedback vom Pferd bekommen, am besten auf Tagesbasis. Und wir sind auch ganz große Fans davon, dass Hufbearbeiter in dieser Thematik gut geschult sind, weil sie eben ja im Prinzip auch am Huf natürlich Sachen verschlechtern können oder eben dann Sachen erkennen können, die vielleicht ein Pferd dann doch nochmal vor dem ganz schlimmen Schub abfängt. Und das ist nicht standardmäßig, dass Hufbearbeiterschmiede dort geschult sind. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz großer Wunsch von uns, dass das mehr wird, dass es wirklich dann eben auch in der Hufbearbeitungsausbildung wirklich zum Thema wird, damit wir da Unterstützung bekommen. Und wir haben das mittlerweile so, dass wir dann auch wirklich Hufberater ausbilden und auch Hufreheberater, weil das einfach Hand in Hand geht.
Und weil der Bedarf ja
Ja.
offensichtlich auch größer wird, ne? Durch die verschiedenen Faktoren, die wir jetzt schon besprochen haben. Okay, jetzt haben wir viel über Prävention und Früherkennung gesprochen und das Auge schulen und so. Aber wenn jetzt tatsächlich es passiert ist, das Pferd zeigt Schmerzen, zeigt die, vielleicht sagen wir nochmal diese ganz typischen Anzeichen, die Sägebockstellung, das sich vermehrte Hinlegen, der aufgekrümmte Rücken, die Vorhand, die das Pferd dann gerne eingräbt im weichen Einstreu. Was sind noch so Sachen, wo ihr sagt, jetzt ist fünf, also nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12? Wie erkenne ich das?
Also im besten Fall eben vorher schon vor allem mal den Pferden auch ins Gesicht gucken, also wirklich sich mal mit den Schmerzanzeichen im Gesicht auseinandersetzen und gerne regelmäßig eben die Pferde mal filmen, auch beim Laufen, auch mal um die Kurve führen und dabei filmen. Und wenn man da eben schon in der Wendung sieht, dass die Pferde vom Gesicht sich verändern, das sollte allerspätestens ein Signal sein, dass man sich damit mehr befasst. Das kann natürlich auch wieder verschiedene Ursachen haben, aber ganz oft sind es eben auch die Füße. Also Wendeschmerz kennt man ja auch von der Hufrehe-Symptomatik. Aber das sind halt wirklich schon Sachen. Also, wie gesagt, bis ein Pferd, und es ist ja auch nicht jedes Pferd, das bis dahin kommt in diese sägebockartige Stellung, die in jedem Lehrbuch noch drin steht als typisches Reha-Anzeichen. Also, das ist einfach so was von viel zu spät, dass man da wirklich vorher drauf achten sollte. Also wirklich auf diese, ne, auf die Fühligkeit, ne? Wie guckt mein Pferd, ne? Wie leistungsbereit ist das, wenn ich es führe, ne? Wie verändert sich das Gesicht? Versucht es eben einen anderen Weg zu nehmen. Anstatt eben über den vielleicht etwas anspruchsvolleren Boden zu laufen. Und wenn ich dann eben das noch im Abgleich mit den anderen Symptomen wie den Fettdepots oder so am Körper sehe, das sind die Dinge, wo man auch, schon in einem akuten Stadium quasi drin ist. Also nicht erst da, wo die Pferde sich hinlegen. Trotzdem gibt es natürlich auch Situationen, wo man es eben alles nicht mitbekommt, oder die Pferde auch vielleicht sehr, sehr gut sind, das zu verstecken, und es dann erst auffällt, wenn die Pferde wirklich nicht mehr laufen können oder liegen. Und da geht es natürlich dann darum, auch wieder möglichst schnell die Ursache abzustellen. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen, wie auch bei anderen Hufsituationen mit dem Kies gemacht, wenn die Pferde sich da reinstellen können, wie sie möchten. Dadurch wird auch die Durchblutung etwas angeregt. Das hilft halt total gut, sofort das Heu zu waschen, weil man meistens ja nicht unbedingt vielleicht schon eine Analyse da hat, beziehungsweise wenn ich weiß, mein Pferd hat nur Heu bekommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass da eben schon eine Problematik vorliegt. Und dann sieht man schon nach sehr kurzer Zeit, dass die Schmerzanzeichen weniger werden. Also natürlich auch nicht auf die Wiese lassen, so, das muss er vielleicht auch nochmal dazu sagen. Und dann sollte man sich eben ganz dringend selber informieren, ne? Wie gehe ich jetzt damit um, was kann ich selber machen, weil das ist halt das Gute. Wir haben ja Haltung, Untergrundfütterung und Bewegung zumindest teilweise in unserer Hand als Pferdebesitzer. Und da müssen wir dann natürlich auf jeden Fall reagieren und das Management grundsätzlich anpassen.
Jetzt weiß ich, dass bei Rehepferden der Tierarzt kommt und schmerzstillende Mittel gibt, was ja auch wichtig ist, weil das Pferd große Schmerzen hat. Entzündungshemmer werden auch gegeben. Manchmal wird sogar Cortison gegeben. Cortison aber ist ja auch kann ja auch Auslöser sein für Hufrehe. Was ist da eure Erfahrung?
Also Cortison jetzt im akuten Schub kenne ich jetzt tatsächlich so nicht als Behandlung. Also Entzündungshemmer, Schmerzmittel, das ist ganz typisch, dass das gegeben wird. Ist immer die Frage, ne, wie viel, was, in welcher Form und wie lange macht das überhaupt Sinn? Weil natürlich ist auch, dass ein Pferd sich hinlegt und nicht laufen möchte, einfach ein Schutz, dass eben die Pathologie nicht fortschreiten. Das heißt, wenn ich jetzt mein Pferd so unter Schmerzmittel setze, dass es dann trotzdem im Pferd rumhüpft, dann habe ich natürlich die Gefahr, dass ich einfach viel schlimmere Pathologien im Huf hinterher habe, die dann auch gegebenenfalls nicht mehr reversibel sind. Also es ist halt immer so die Frage, ne, wie geht man damit um? Es gibt Tierärzte, also die auch nicht mit Medikamenten im akuten Schub arbeiten und es gibt eben welche, die gibt. Das ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist natürlich schon, dass man die schnell aus der Schmerzsituation rausholt. Aber wie gesagt, aus unserer Erfahrung kann man das sehr, sehr gut einfach über das Management hinbekommen in den allermeisten Fällen. Und es gibt natürlich auch Pferde, also ne, weil du ja auch Cortison angesprochen hast, die auf verschiedene Medikamente, da ist auch nicht nur das Cortison, es gibt noch andere, wo die eben reagieren. In den allermeisten Fällen sind das tatsächlich aber auch Pferde mit einer endokrinen Problematik, einem EMS oder einer PPID, wo wir das so mitbekommen haben, dass sie auf Impfung, Wurmkuren, bestimmte Medikamente eben reagieren. In ganz seltenen Fällen ist auch in der Kundschaft dann ne, das. Auch über Medikamente, weil halt mehrere Medikamente unabhängig also von verschiedenen Tierärzten gegeben wurden, dass die reagiert haben. Das war dann eine andere Form, also wirklich eher halt Richtung septische Rehe. Aber normalerweise ja, ist es halt sinnvoll, wirklich zu gucken, wie viele Medikamente muss ich überhaupt geben oder wie lange gebe ich die, weil es macht keinen Sinn, nur die Symptome zu kaschieren. Und ich kann auch nicht einfach das Pferd ganz normal wieder bewegen, nur weil es dann wieder gut läuft. Da muss man natürlich auch einfach den Besitzer immer gut mitnehmen. Ne? Wo stehen wir da gerade und was ist jetzt schon möglich wieder oder was ist eben auch nicht möglich oder nicht sinnvoll machen.
Wie würdet ihr vorgehen bei dem Termin mit dem Tierarzt? Würdet ihr darauf drängen, sofort ein Röntgenbild zu machen? Oder ab wann ist das notwendig? Weil das sagt mir ja ein bisschen was über den Zustand, der da schon im Huf vorgegangen ist. Vielleicht sagt ihr gleich nochmal was zur Senkung und Rotation des Hufbeins.
Also man grundsätzlich sind aus unserer Sicht die Akutmaßnahmen immer auf die Ursache abgestimmt, also wirklich auf die Fütterung, also Zucker reduziert und auf einen angenehmen Boden, wo die Pferde ein gutes Fundament bekommen. Wenn ich das jetzt gar nicht geben kann, dann machen natürlich auch sonst Hufschuhe mit Polstern Sinn. Das sind so die Akutmaßnahmen, die auf jeden Fall, die ich auch als Besitzer halt direkt schon umsetzen kann, unabhängig davon, ob der Tierarzt jetzt schon da war oder nicht. Wenn wir jetzt ein Pferd in Reha bekommen oder auch in die Beratung, kommt es immer auf die Hufsituation drauf an, ob jetzt ein Röntgenbild gerade akut Sinn macht oder nicht. Denn ich kann ja am Huf schon sehr viele Sachen lesen, wie die inneren Strukturen sind. Also die äußeren Strukturen geben mir ja schon ein ganz gutes Bild von den inneren Strukturen. Das muss ich natürlich, also muss man natürlich lernen. Aber das ist auf jeden Fall erstmal so die erste Idee, ist, brauchen wir jetzt direkt ein Röntgenbild oder nicht, weil die Röntgenbilder sind ja eher für die Prognose sinnvoll. Also für uns auch kein Ja, kein Kriterium, wie wir jetzt die Hufe bearbeiten. Auch das gibt es ja, dass dann nach Röntgenbildern ein Huf wieder in eine gesunde Form, sagen wir mal, bearbeitet wird. Aber das ist eben nicht unsere Idee dahinter, weil man dann eben schon sehr viel Material auch wegnimmt, was vielleicht noch schützt. Aber zur Prognose macht das schon mitunter Sinn, je nachdem, wie die Hufsituation ist. Das muss aber aus unserer Sicht nicht ganz im akuten Stadium sein. Da kann man auch irgendwie ein paar Tage abwarten und dann Röntgenbilder irgendwann machen. Genauso mit der Blutentnahme, um wirklich auch die Ursache zu diagnostizieren. Das kann man eben auch, also muss man auch nicht ganz direkt akut machen. Das kann theoretisch auch da verfälscht sein. Deshalb, man kann natürlich dann auf den Röntgenbildern super viel erkennen, ne, welche Schäden sind jetzt im Moment da, aber wann die entstanden sind, sehe ich da eben auch nicht. Häufig sind sie ja eben schon viel länger da. Aber natürlich gibt es mir eben Hinweise auf, wie gut kann jetzt eine Hufkapsel wieder in eine normale Hufform sich entwickeln oder wo muss ich vielleicht auch einfach mit Kompromissen leben, die aber nicht immer heißen, dass das Pferd nicht auch wieder fit werden kann. Also wir können ja auch sehr viel kompensieren.
So, was wir ja sehr gut auf den Röntgenbildern sehen können, ist eine Hufbeinsenkung und eine Rotation. Könnt ihr nochmal erklären, was das genau ist?
Genau, also Hufbeinsenkung, Rotation ist ja so das Typische, was man mit einer Hufrehe hört. Das heißt einfach, dass wenn das Hufbein abgesenkt ist, beziehungsweise die Kapsel hochgeschoben ist, dann hat man einfach, oder weiß man, die Verbindung von Hufbein zur Kapsel ist nicht so gut und es ist quasi eine vertikale Verschiebung gegeneinander. Bei der Rotation ist es so, dass sowohl das Hufbein als auch die Wand rotieren können. Das heißt, der Winkel zwischen Hufbein und Hufwand ist nicht mehr parallel zueinander, sondern da hat man eben quasi eine Schere dazwischen. Auch da, also beides kann in einem gewissen Rahmen und mit der entsprechenden Behandlung auch wieder rückgängig gemacht werden. Auch das ist gar nicht so, dass es immer überhaupt gedacht wird. Also viele denken, wenn das einmal so ist, dann bleibt das halt so, aber das ist eben nicht so, sondern es kann eben auch, je nachdem wie weit fortgeschritten da die Problematik ist, auch wieder rückgängig gemacht werden. Und es gibt aber eben auch noch ganz viele andere Dinge, die man sich anguckt, ne? Zum Beispiel auch einfach natürlich auch, wie gut sind die inneren Strukturen geschützt, also von der Sohlendicke oder auch vom Weichteilgewebe oder eben auch von den Pathologien am Hufbein selber, wo man eben sehen kann, okay, wie viel Hufbein haben wir denn schon auch, wo vielleicht Knochen abgebaut ist? Auch das kommt ganz häufig vor und wird gar nicht unbedingt immer so direkt ja, erkannt oder wahrgenommen, weil das ist natürlich aber ein wichtiger Faktor zu gucken, okay, wie viel Sohle kann das Pferd noch produzieren, ne, oder wie stabil kann das Ganze noch werden? Trotzdem ist es auch so, dass die Informationen vom Röntgenbild nicht immer mit dem Schmerz, Geschehen in der echten Welt zusammenpassen. Dass wir Pferde haben mit sehr wenig Pathologien, die halt wirklich starke Schmerzen haben. Und es gibt halt Pferde mit Pathologien, wo du denkst, sie können eigentlich nicht mehr laufen können und sie tun es trotzdem. Ne? Also das ist immer so was, wo man denkt, ja, ein Röntgenbild ist ganz gut, ne, um da so eine Idee zu bekommen, wie viel oder wo stehen wir da gerade oder auch eben den Verlauf zu protokollieren. Aber es heißt nicht immer, dass ja, das ist nicht eins zu eins zu übersetzen zu Schmerzsituation akut.
Hui, also ich glaube, wir haben jetzt schon ganz gut informiert, präventiv und auch im akuten Fall. Aber das kann ja nur hier anreißen, was komplex dahinter steht. Wenn jetzt Menschen noch mehr wissen wollen oder auch betroffen sind, wie können sie Hilfe von euch bekommen?
Also zum einen, ja, wenn wir ja das mit den Warnsignalen, da, dass sich das jeder runterladen kann, das ist auch kostenlos, dass man einfach erstmal eine Idee hat, ne, ist mein Pferd jetzt ein Risikokandidat oder nicht, oder auch gerade jetzt, wenn es Richtung Anweiden geht, ne, wie verändert sich mein Pferd vielleicht auch in der Weidesaison, dass ich da auch gegebenenfalls reagieren kann. Genau. Dann, ja, dazu haben wir auch dann noch zum Anweiden, haben wir jetzt auch noch mal ein Webinar, aber das ist natürlich jetzt nicht für ein akutes Pferd oder so, sondern wenn ich jetzt wirklich ein Pferd habe, was akut ein Problem hat, kann man entweder wir haben den Notfallkurs, der ist halt jederzeit verfügbar, das haben wir halt extra so gemacht, weil wir gesagt haben, man kann es ja im Notfall nicht warten, bis irgendein Kurs wieder startet. Vielleicht hat man auch nicht so schnell irgendwie einen Berater zur Hand. Genau, also das ist auf jeden Fall möglich. Darauf aufbauen quasi der Reha-Kurs. Also es sind quasi Online-Kurse, wo man sowohl das Hintergrundwissen an die Hand bekommt, um halt die Zusammenhänge zu verstehen, als auch einen Plan, wie gehe ich denn dann vor, wann darf ich was wieder mit dem Pferd machen? Das ist ja auch immer so die Frage, wann darf ich es wieder bewegen, oder sowas, dass man da einfach ja einen Fahrplan an der Hand hat. Man kann aber natürlich auch im besten Fall zusätzlich, aber kann man auch sonst so gucken, dass man eine individuelle Beratung bekommen kann. Wir haben da Hufrehe-Berater, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Die Kontakte findet man bei uns auf der Internetseite auch. Und man sagt, okay, ich möchte wirklich mal mit allen Fotos und Befunden und so, möchte da mal eine Einschätzung zu haben, möchte wissen, was muss ich jetzt wirklich als erstes verändern und wo kann ich auch Geld sparen, weil es ist ja auch oft so, es wird halt unendlich viel Geld irgendwo rausgeschmissen für ja, Behandlungen, Therapien, Futtermittel, die halt wirklich, die man sich echt einfach sparen kann. Also es ist immer sinnvoll, da nochmal jemanden drauf gucken zu lassen, der eben einfach sich mit dem Thema auskennt und eben auch so ein bisschen den Überblick hat über alle Fachbereiche. Also muss man den Tierarzt, den Hufbearbeiter, den Stallbetreiber, man muss ja irgendwie alles irgendwie koordinieren. Und
Ja.
das ist man natürlich als Pferdebesitzer schnell auch mal überfordert. Ja, und also das ist auf jeden Fall möglich. Natürlich auch super viele Blogbeiträge. Im Podcast haben wir ja selber auch einen Podcast, wo man auch viele Infos nochmal bekommt. Und wenn man sagt, ich möchte da wirklich als Profi, als Hufbearbeiter, aber auch sämtliche andere Therapeuten, dann macht es ja auch Sinn, dass sie sich mit einer Hufrehe auseinandersetzen, weil es natürlich immer auch ein gesamtkörperliches Problem ist und auch immer auf die Arbeit zurückfällt. Also wenn ich immer wieder die gleichen Baustellen habe, kann es ja sein, dass ich trotzdem gut arbeite, aber vielleicht einfach da eine Stoffwechselproblematik zugrunde liegt. Wenn ich das erkennen kann, ist natürlich meine Arbeit noch mal viel, viel wertvoller für das Pferd und auch für den Besitzer. Und da bieten wir eben auch eine Profi-Weiterbildung an, Hufrehe-Wissen, dass man eben dann in die Hufrehe-Beratung auch gehen kann. Genau, das sind so die Punkte, ne? Ja.
Sehr gut. Also ein Punkt fand ich jetzt wirklich ganz wichtig, den du gerade noch erwähnt hast, nämlich Geld sparen. Viel wird ausgegeben, gerade also für tierärztliche Behandlung, weil man auch die Hoffnung hat, er wird es richten oder sie, die Tierärztin. Ne? Und das entbindet uns leider nicht davon, uns selber zu informieren und dann, aber das sind ja die Good News, am Ende vielleicht sogar Geld zu sparen, weil wir durch andere Mittel verhindern können oder vermeiden können, hohe Tierarztrechnung zu haben. Ihr beiden, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt schon erfahren, geht mal alle hier auf die Website von Team Huf. Da kriegt ihr alle Informationen, Blogartikel, Podcast, Kurse und auch die Links zu den Beratern, die sich auskennen, vielleicht auch in eurer Nähe. Und ja, für heute war das super interessantes, wieder ein super interessantes Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche euch eine gute Woche.
Danke
Dankeschön.
ebenso. Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon. Und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen, um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.